So, jetzt kommen wir zum sechsten und zum letzten Teil dieser Bibelserie, Bibelarbeitsserie. Muss ich denn sterben, um zu leben? Wir haben begonnen mit dem ersten Thema, das Wesen der Sünde, und enden jetzt mit dem letzten Thema, die Versuchung. Schließt sich sozusagen ein Kreis mit diesem letzten Thema. Und Vater, wir danken dir für all die guten Sachen, die wir gehört haben aus deinem Wort und dass du uns ermutigt hast und ermutigst, unser Platz als Kind Gottes einzunehmen, unsere Identität in deiner Liebe zu finden. Und danke, dass du auch mit diesem letzten Thema jetzt zu uns redest, dass wir sehen, wo wir versuchbar sind und dass du uns hilfst, der Versuchung zu widerstehen. Danke, dass du uns segnest, auch durch diese Bibelarbeit. Amen. Wir lesen von der Versuchung Jesu im Lukas 4, 1 bis 13. Auch hier ist es wieder so, dass ihr das Konzept herunterladen könnt. Unten findet ihr einen Link. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und er sprach zu ihm: All diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus sprach, antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Versuchung. Was ist Versuchung? Wo greift die Versuchung? Die Versuchung entspricht zuallererst genau der Natur desjenigen, der versucht wird. Die Versuchung deckt großartig auch die Möglichkeiten auf dieser Natur, dieses, was vorhanden ist. Jeder Mensch hat seine bestimmte Art der Versuchung. Jesus zum Beispiel, er stand auf einem Berg und Satan zeigte ihm alle Reiche der Erde und bot sie ihm an. Das wäre total sinnlos gewesen, wenn Jesus nicht der berufene Herrscher über diese Reiche wäre. Es ist sozusagen seine Bestimmung, seine Natur. Er sollte Herrscher werden. Der Teufel bietet eine Abkürzung an. Es ist die großartige Möglichkeit, die in Jesus vorhanden ist. Diese göttliche Berufung, seine Persönlichkeit war so beschaffen, Herr dieser Welt zu werden. Und genau hierin wird er versucht. Niemand von uns wird in die Gefahr kommen einer solchen Versuchung. Ich denke nicht, dass der Teufel uns jemanden die Herrschaft der Welt anbietet. Wir sind dort nicht versucht, weil wir nicht die Anlage mitbringen zur Weltherrschaft. Wir werden aber dort versucht und gerade dort versucht, wo ein göttliches Potenzial vorhanden ist. Und diese Versuchung ist nicht die, die an unser Sündersein anknüpft. Ja, ganz im ersten Teil hatten wir die Versuchung der Sünde, ja, ich will, ne, und dann gehe ich eigene Wege, sondern diese Versuchung knüpft dort an, bei dem, was Gott uns gegeben hat. Jesus war von seinem Vater geliebt, der Vater wählte sein Lebensziel, er wies ihm auch den Weg. Und genau hier setzt Satan ein. Ja, er soll sich selbst Brot machen, aber der Vater selbst und die Liebe und die Versorgung durch den Vater ist ausreichend. Jesus aber sollte sich selber zu seinem Recht verhelfen, sich selber Brot machen. Die Versuchung besteht oft darin, oder steht eigentlich fast immer darin, den Weg zum Ziel abzukürzen. Das Ziel selber tastet der Versucher nicht an. Denkt mal zurück an die Versuchung von Adam und Eva. Gott hatte sie geschaffen und sie sollten sein, sie sollten werden wie er. Das war das große Ziel. Wir sehen das ja in dem, was Gott uns verheißen hat. Satan hat das Ziel benutzt und Adam um Eva und Eva um den Weg dahin betrogen. Gott hat euch etwas vorenthalten. Das Ziel tastet der Versucher nicht an. Das heißt, die Versuchungen sind auf die Natur von Jesus zugeschnitten. Er selbst, wir haben das schon gehört, der Sohn des lebendigen Gottes musste gehorsam lernen. Er musste gehorsam lernen, auszuhalten. Das, was ihm schon zugesagt worden war, ist, was er wusste, es sich nicht selbst zu nehmen. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod retten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Was äußerlich scheinbar Schwachheit war, war in Wahrheit innerlich ein totaler Sieg. Was wie das Ende aussah, wie ein Versagen aussah, dort am Kreuz, das wie das Ende eines Propheten aussah, einer der vielen Propheten, die vorneweg getötet wurden und abgeschlachtet, wie das Ende aussah, war ein totaler Sieg. Wie leicht wäre es für Jesus gewesen, vom Kreuz herabzusteigen, sich selbst zu befreien. Ohne weiteres hätte er den Vater bitten können und er hätte ihm 12 Legionen Engel zur Verfügung gestellt. Wir machen uns wahrscheinlich gar keine Vorstellung, von was Jesus hier redet, ja, also es ist diese Szene im Garten, als Petrus dem einen Knecht das Ohr abschlägt. Und Jesus sagt, steck das Schwert weg. Oder meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir 12 Legionen Engel. Eine Legion, eine römische Legion, beinhaltet ungefähr 6.000 Mann. Als Gott in den Tagen Hiskias, das durch die Assyrer hart bedrängte Jerusalem rettete, sandte er einen Engel, einen. Der hat in dieser Nacht das assyrische Heer komplett vernichtet. In einer Nacht tötete dieser eine Engel 18.500 Männer. Ein Engel. Jesus erklärt, wenn er nur gewollt hätte, dass er 12 Legionen Engel bekommen hätte, mal 6.000 Mann. Die, wenn die aufmarschiert wären, die hätten aus Versehen, die hätten nicht nur ganz Jerusalem und Israel befreit, die hätten aus Versehen noch das Römische Reich gleich mit vernichtet. Beim Ein- und Ausatmen. Das müssen wir auf unsere Verhältnisse übertragen. Bataillone von Engeln hätten Jesus zur Verfügung gestanden. Und nur ein einziger von ihnen hätte in einer einzigen Nacht Hunderttausende von Feinden vernichten können. Die hätten nicht nur die Römer aus dem Land gejagt, die hätten das gesamte römische Reich gleich noch mit eingenommen. wenn Jesus nur gewollt hätte. Aber er hat nicht gewollt. Er wusste ja, dass nur durch sein unbeirrbares Festhalten am Leidensweg das stellvertretende Sühneopfer dargebracht wird, um die Erlösung der Welt zu bewirken. Darum blieb er im Leiden. Darum hatte er aus, bis das Ziel erreicht war und bis er in der Siegesstunde von Golgatha den Siegesruf aussprechen konnte: Es ist vollbracht. Wir selber, wir werden die Versuchung erleben, die auf unsere vom Geist Gottes erneuerte Natur, auf unsere alte sündige Natur zugeschnitten ist. Es kommen also mit dem geistlichen Wachstum auch ganz andere Versuchungen auf uns zu. Und im Wachstum, beim Getreide sieht man das, und bei anderen Pflanzen auch, ja, im Wachstum kommt es manchmal zu Wachstumsknoten. Da bleibt etwas stehen. Und manchmal sind Wachstumsknoten auch, manche Teenies wissen das vielleicht noch oder so, sind manchmal schmerzhaft. Ja, da geht es nicht gleich weiter. Und da, wenn es manchmal nicht gleich weitergeht, wenn man so eine Dürrezeit ist, so eine Wüstenzeit ist im Leben. Wir haben im Garten so Schilder stehen, wo die Leute langgehen können, ja, am Weg, ja, in unserem Garten stehen Schilder, können die Leute was lesen, ja, stehen verschiedene Sprüche drauf und ein Spruch heißt: Wenn es nicht mehr vorwärts geht und nicht zurück, dann geht es in die Tiefe, fest verwurzelt steht es sich besser. Und manchmal ist es auch in unserem Wachstumsprozess, in unserem geistlichen Wachstumsprozess so, manchmal kommen wir an einen Punkt, es geht nicht vorwärts, ich kann aber auch nicht zurück. Und dann ist die Versuchung da, zurück ins Alte zu gehen, in das, was ich schon kenne, was ich schon Erfahrung habe. Petrus zum Beispiel sagt, ich gehe wieder fischen. Er geht zurück in das Alte. Irgendwie jetzt ist hier alles falsch gelaufen. Jesus tot, keine Perspektive, ich gehe wieder fischen. Zurück ins Alte. Das ist eine Gefahr. Wenn es nicht vorwärts und nicht rückwärts geht, wenn nichts zu sehen ist, sind wir auch in der Gefahr zu manipulieren. Der Evangelist versucht dann, Menschen zu einer Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu drängen. Und er muss aufpassen, dass er nicht in der Manipulation landet. Der Diener, nehmen wir mal den Techniker der Gemeinde, den Systemadministrator, der ist versucht, sich unentbehrlich zu machen und Menschen in seine Abhängigkeiten zu bringen. Er ist derjenige, der die Ahnung über die Technik hat. Der mächtigste Mann im Unternehmen ist nicht der Typ mit dem Schlips. Der mächtigste Mann ist der Typ, der daneben steht, der mit dem schlapprigen T-Shirt in einem Raum voller Kabel und Computer. Mit dem müsst ihr euch gut stellen. Ich merke, jede Art von Aufgabe, die wir im Reich Gottes empfangen haben, kann nur in der Abhängigkeit von Gott und im Vertrauen darauf, dass wir Geliebte Gottes sind, getan werden. Die Versuchung will uns deutlich machen, zu versuchen, dass das nicht reicht. Gott hat irgendwas vergessen, ja? Er hat dich übersehen und guck mal, bei dem dort wächst das Getreide viel schneller als bei dir. All diese Sachen. Versuchung bei Adam und Eva, Gott hat euch etwas vorenthalten. Ihr könnt sein wie Gott. Oder dieser Mangel, den du jetzt gerade erlebst, das kann nicht Gottes Wille sein. Gott hat meine natürlichen Bedürfnisse vergessen, darum muss ich mir selbst zu meinem Recht verhelfen. Und weil wir keine Wundertäter sind, stehen wir auch nicht in der Gefahr, Gott durch ein Wunder nachzuhelfen, sondern es geht dann anders. Der Evangelist frisiert dann seine Bekehrungszahlen. Die Mutter will ein besseres Bild der Familie nach außen abgeben, als es der Wirklichkeit entspricht. Väter auch, keine Frage. Der Beter sucht durch physische oder psychische Phänomene ein Gefühl der Nähe Gottes zu erzeugen. Prediger wenden sich zu den Techniken der rhetorischen Manipulation. Der Missionar stellt seinen Einfluss größer dar, als er in Wirklichkeit ist. All diese Sachen sind Versuchungen. Wenn es mal in einer Zeit Dürre ist, wenn es mal eine Zeit ist, wo es nicht so läuft, wo ich aber in der Gefahr bin, irgendjemand anders irgendwas beweisen zu müssen. Gerade als Geliebte erleben wir auch den Mangel in allen Lebensbereichen. Und diesen Widerspruch müssen wir aushalten. Wir erleben den Segen Gottes und wir erleben den Mangel. Und in beiden Zeiten des Segens und des Mangels, stehen wir unter der Versuchung. Paulus schreibt in Philipper 4, ich sage nicht, dass ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein, ich kann auch hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus konnte sich also des Mangels rühmen und er benutzt ihn aber nicht als Mittel zur Kollektensammlung. Er hielt daran fest, dass er ein von Gott Geliebter ist und dass Gott seinen Mangel ausfüllt. Es ist auch wichtig zu wissen, dass beides, sowohl der Überfluss wie auch der Mangel, dazu führen kann, mich von Gottes Wegen und meiner Berufung mit Gott und Gemeinschaft zu leben abbringen kann. Ja, auch, ja, das gibt dieses Wort im Alten Testament, ich habe es nicht präsent, aber ihr könnt es nachlesen, ja, wenn du das Land kommst, das dir nicht gehört hat, das der Herr, dein Gott, dir zugesagt hat, und wenn du dann erntest, was du nicht gesät hast, und wenn du dann isst und satt geworden bist, dann hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Ja, auch der Segen Gottes kann da zur Versuchung führen, Gott zu vergessen. Jeder Dienst, in den Gott uns stellt, in den wir gestellt sind, hat seinen bestimmten Weg, wie er getan werden kann. Und jeder Dienst, wenn er von Gott gewirkt ist, hat oft auch mal den Anschein von Scheitern. Das Bühnenbild, welches Gott im Laufe der Geschichte mit dem Menschen verwendet hat, das Bühnenbild ist oft Schwachheit. Wenn du das nächste Mal denkst, dass Gott dich wegen deiner Schwachheit nicht gebrauchen kann, dann denke doch daran. Noah war ein Trunkenbold. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde missbraucht. Mose war ein Mörder und stotterte. Gideon war ängstlich. Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia war suizidgefährdet. Jesaja predigte nackt. Jona rannte vor Gott davon. Naomi war eine Witwe. Hiob ging pleite. Petrus verleugnete Christus. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha machte sich Sorgen über alles. Maria Magdalena hatte 7 Dämonen. Die Samariterin war mehrmals geschieden und lebte im Ehebruch. Zachäus war zu klein. Paulus war zu religiös. Timotheus hatte ein Geschwür. Und Lazarus war tot. Also denke nicht gering von dir und warte nicht, bis du dich heilig genug fühlst. Gott kann dich jetzt in deinem vollen Potenzial gebrauchen. Das ist so wichtig, auch wenn wir Nachfolger suchen. Ja, es ist interessant, wie und wann Gott Menschen in den Dienst beruft. Und manchmal zucken wir auch zusammen, ja. Ich weiß noch, vor einigen Jahren, ich bin ja in der Leitung mit des Werkes im Trägerkreis, saßen wir im Trägerkreis zusammen. Und da kam die Anfrage über jemanden zu uns mitzuarbeiten bei uns im Werk. Und als der Name fiel, wusste ich sofort, um welche Person es ging. Und ich platze so in die Runde der Verantwortlichen rein. Das könnt ihr nicht machen. Der Junge muss noch ein paar Jahre auf die Weide. Ich habe es kaum ausgesprochen, merke ich, wie Gott mich überführt. Ich habe dann auch sofort dort Buße getan. Wegen meines Hochmutes. Denn ich habe sofort vor Augen geführt bekommen, wann Gott mich berufen hat. Ach du meine Fresse, sage ich euch. Ich hätte mich nicht in Dienst genommen. Ich hätte zu mir gesagt, zu dem Typen damals gesagt, der ich war, der muss noch ein paar Jahre auf die Weide. Aber Gott hat mich geholt. Gott hat mich gerufen. Und er hat mich über die Jahre, hat mich verändert, hat meinen Dienst verändert. Es ist so wichtig, dass wenn wir auch Nachfolger suchen, dass wir nicht die perfekten Leute suchen, sondern Menschen, die das dienende Herz haben, die Gott dienen wollen mit ganzem Herzen, nicht mit Ansprüchen, mit ganzem Herzen. Oft haben wir, gerade in den Dingen, die uns am wichtigsten sind, das Gefühl, dass wir versagen. Und hier kommt die Versuchung an uns heran, dies durch ein eindeutiges Zeichen Gottes zu verändern. Wie gerne wäre jemand als geistesvollmächtige Ehefrau oder Ehemann, als geistesvollmächtiger Pfarrer, Pastor, Prediger, Lobpreisleiter, Hauskreisleiter anerkannt. Wie gerne wäre jemand im Rufe eines gesegneten Seelsorgers. Man greift dann zu Mitteln, um das zu demonstrieren. Doch was wir von Gott her sind, sollen wir authentisch sein. Wir müssen da nichts kaschieren und nichts dazu machen. Auch wenn es den Anschein des Versagens in unserer Umgebung hinterlässt. Das falscheste Bild, das wir nach außen abgeben können, ist, dass uns alles gelingt. Dass wir keine Fehler machen und das dann auch von den anderen zu erwarten. Also mit solchen Leuten kannst du nicht arbeiten. Menschen, denen alles gelingt und die keine Fehler machen, sind oft unnahbar und hart in ihrer Beurteilung. Menschen, die sich ihrer Fehler und Schwächen bewusst sind, die wie all die anderen angewiesen sind darauf, auf Korrektur, auf die Gnade Gottes, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Wir haben auch keine Möglichkeit, Leute, wir haben keine Möglichkeit, unseren Glauben durch Wunder vor der Welt zu demonstrieren. Sie würden es nicht akzeptieren. Ja, und selbst wenn du ein Riesenwunder tust, gibt es immer noch dusselige Erklärungen. Selbst Jesus. Bei Jesus sagten die Menschen, dass er die Wunder tut im Namen des Teufels. Die Versuchung will uns zu klaren Verhältnissen führen, ja, dass wir uns gut erklären können gegenüber einer gefallenen Welt. Und das funktioniert nicht. Du kannst dich mit dem, wie Gott dich geführt hat. Ich erlebe das ja auch in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Familie. Ja. Ich meine, nochmal, da wo ich herkomme, was meine Schulbildung ausmacht oder ausgemacht hat, ja, dass, wie ich, was ich heute tue, der Unterschied ist so riesengroß. Und ich kann das meiner natürlichen Familie nicht erklären. Warum? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit oder eine Dummheit denen, die verloren gehen. Versuch doch mal einfach einen Menschen, der nicht mit Gott lebt, zu erklären, dass er frei wird, wenn er sich am Kreuz anbinden lässt. Jetzt empfehle ich euch wieder, auf meine Webseite zu gehen, jwert.de. Dort findet ihr das Heft Werte Worte. Und jetzt im Frühling, darüber hinaus auch, lest ihr doch mal bitte die Bibelarbeit durch, von der Tomatenpflanze. Ja. Anhand einer Tomatenpflanze, ich bin im zweiten Beruf ja Gärtner, Anhand einer Tomatenpflanze habe ich diese Bibelstelle erklärt. Das Wort Gottes vom Kreuz ist eine Torheit. Habe ich erklärt, dass nur derjenige frei ist, der sich am Kreuz anbinden lässt. Dass nur die Tomatenpflanze frei ist, ihre Berufung zu leben, wenn sie sich an einem Stab anbinden lässt. Könnt ihr gerne mal durchlesen. Alleine oder im Hauskreis, wie auch immer. Die Versuchung benutzt also das Ziel und die Verheißungen Gottes. Der Versucher will gar nicht, dass wir etwas anderes begehren. Er schafft es auch gar nicht. Ja? Da knüpft die Versuchung an. Sondern die Versuchung stellt uns das von Gott verheißene Ziel vor Augen und zeigt uns einen leichteren Weg dahin. Eine Sofortlösung. Meistens hat es damit etwas zu tun, dass ich dann in Abhängigkeiten von Menschen, von Banken, einer Organisation oder irgendwelchen Theorien komme. Ich binde mich an gewisse Lehren und Techniken, an ein Erziehungssystem oder Seelsorgekonzept. Bis dahin, dass ich am Ende meine, sogar Gott im Griff zu haben. Ich muss nur dies und jenes beten und dann handelt Gott. Mit einer gewissen Gesprächsführung erziele ich dann schneller Bekehrung. Mit einer gewissen Seelsorgetechnik kann ich Menschen in meine Abhängigkeiten führen. Seelsorge sollte immer dazu dienen, den Menschen in die Freiheit zu führen, zu einer persönlichen Beziehung mit Christus, zu einer freiheitlichen Beziehung mit Christus. Seelsorge kann nie dazu dienen, den Menschen an mich als Seelsorger zu binden, weil ich von ihm lebe. Dann gibt es gewisse Formeln, und die man beten soll und muss, um eine Erweckung zu bewirken. Ich könnte jetzt auch stundenlang weitermachen, aber das wird zu viel. Ich muss mal ein anderes Thema drüber machen, über diese Geschichte. Wisst ihr, es gibt auch so Wald- und Wiesenprophetien, sage ich dazu, vergebt mir, aber manchmal sage ich sowas. Wald- und Wiesenprophetien, die sollen den Anschein bei den Zuhörern erwecken, dass der Prediger besonders geistlich gesalbt ist. Also wenn ich auf einer Jugendkonferenz eingeladen bin und dann mich vorne hinstelle und sage, ich habe den Eindruck, hier ist jemand, der Schwierigkeiten mit seinen Eltern hat. Ihr Lieben, auf einer Jugendkonferenz, dazu muss ich kein Prophet sein. Und das muss ich auch nicht geistlich verklärt rüberbringen. Wobei ich nicht sage, dass es sowas nicht gibt, dass Gott genau so etwas spricht. Ich lehne das nicht ab, das kann gut passieren. Diese Geschichte gehört einer Gemeinde, ein junges Mädchen, ja. In der Anbetungszeit geht sie ans Mikrofon vorne, sagt dem Leiter kurz, dass sie ein Wort von Gott hat. Er lässt sie ans Mikrofon. Sie geht in die, stellt sich vor die Gemeinde hin, guckt in die Gemeinde, guckt auf irgendeinen der anwesenden Männer und sagt zu ihm, ich soll dir sagen, Gott liebt dich. Und dann setzt sie sich wieder hin. Am Nachmittag erhält der Pastor der Gemeinde einen Anruf von einem ihm völlig unbekannten Mann. Und dieser Mann sagt am Telefon, meine Frau ist vor 2 Jahren an Krebs gestorben. Ich bin gerade arbeitslos geworden und ich wollte mir eigentlich mein Leben nehmen. Ich wollte mir das Leben nehmen. Aber ich bin in jungen Jahren, bin ich christlich erzogen worden, ich habe das alles aufgegeben. Aber jetzt, bevor ich mir das Leben nehmen wollte, fiel mir das wieder ein. Und da habe ich zu Gott gesagt, ich gebe dir eine Chance. Ich gehe morgen in irgendeine deiner Kirchen hier, deiner Gemeinden, und du musst mir sagen, dass du mich lieb hast. Und er ist genau in dieser Gemeinde gelandet. Und dieses Mädchen hatte genau ihn angeschaut. Ihr Lieben, solche Geschichten begeistern mich. Ich liebe prophetische Worte, keine Frage. Wenn sie vom Geist Gottes gesprochen kommen und nicht zur Selbstdarstellung, nicht zur Selbstverwirklichung. An diesem Tag fing dieser Mann ein neues Leben mit Gott an und wurde Mitglied dieser Gemeinde. Zurück zu den Versuchungen und Abkürzungen. Wenn wir füreinander beten, können wir alles erreichen, nicht alles, können wir manches bekommen in unserem Leben, so rum, wenn wir füreinander beten. Ja, wir können für Heilung beten, ja, und Gott heilt, manchmal nicht. Anderes Thema, Gott heilt. Wir können um Finanzen beten und Gott schenkt Finanzen. Wir können um Wegweisung beten und Gott schenkt Wegweisung. Wir können um alles beten. Eine Sache geht nicht. Wir können nicht um Reife beten. Ich kann niemanden die Hände auflegen und sagen, du bist jetzt reif. Reife geschieht durch Wachstum. Es gibt auf dem Weg der Reife keine Abkürzung. Sofort-Mentalität, wenn alles sofort da sein muss, sofort einen Baum pflanzen und sofort Früchte, das funktioniert nicht. Die Sofort-Mentalität bewirkt entsprechende Früchte und unsere Gemeinden sind teilweise voll damit und vergebt mir jetzt den Ausdruck, sind voll oft mit sogenannten Bekehrungsleichen oder mit Karteileichen. Menschen, die man irgendwie in die Gemeinde oder ins Reich Gottes, wie auch immer, reingetrickst hat. Aber sie haben nicht wirklich eine Entscheidung getroffen, Christus nachzufolgen, ihr altes Leben abzulegen. Und es ist für alle Mitarbeiter schwierig und für sie selber auch. Und sehr oft, leider sehr oft, wenden sie dann enttäuscht der Gemeinde den Rücken und damit auch Gott. Der Weg mit Christus ist kein leichter Weg, ist ein Weg des Sterbens. Schaut nochmal auf das zweite Thema, das Kreuz. Im Psalm 44, 23 und im Römer 8, 36 steht, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Wenn Christus in uns Gestalt gewinnt, dann werden wir auch den Versuchungen ausgesetzt sein. Jeder in dem, wozu er auch in der Lage ist, sich selbst zu helfen. Satan versucht nicht die falschen Dinge in uns. Er will, dass wir das verlieren, was Gott durch die Wiedergeburt in uns hineingelegt hat, nämlich die Möglichkeit, für Gott von Wert zu sein. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, mit dem Ziel, versucht zu werden. Gott führte sein Volk in die Wüste, um es zu prüfen. 5. Mose 8,2 heißt es, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf, dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Ja. In der ersten Predigt auf diesem Kanal von mir geht es um Wüstenzeiten. Hört sie euch nochmal an. Dort ist dieses Thema ausgearbeitet. In der Wüste werden wir geprüft. In der Wüste werden wir versucht. Und wir werden nicht von Gott versucht. Das sagt die Bibel. Aber Gott lässt es sehr wohl zu, dass wir unter die Versuchung kommen. Damit offenbar wird, nicht um uns bloßzustellen, macht das Gott, nicht um uns zu beweisen, was wir für Deppen sind, sondern er lässt die Prüfung zu, damit klar wird, deutlich wird, ob mein Glaube überhaupt tragfähig ist. Das ist wie so ein TÜV. Damit ich überprüfen kann, taugt das überhaupt, was ich glaube, taugt das, wenn es mir ja mal nicht so gut geht. Es ist das uns Geschenkte, was in uns Menschen geprüft wird. Und wenn es standhält der Versuchung, dann festigt es den Charakter. Wenn wir aber versagen, ihr Lieben, es gibt ein Straucheln, es gibt ein Hinfallen, es gibt ein Wiederaufstehen und die Vergebung. Bleib nicht liegen. Wenn du versucht worden bist, wenn du hingefallen bist, bleib nicht liegen. Steh wieder auf. Bitte um Vergebung. Du hast gehört, ja, von Gott, vergibt immer wieder und immer wieder. Wenn du es ehrlich meinst, steh wieder auf und lauf die nächste Runde. Wir haben in unserem Leben nur zwei Möglichkeiten. Du lernst es oder du lernst es. Deswegen werden wir also nicht so selbstsicher, denn wir werden gerade oft so versucht, wie wir es nicht erwarten würden. Und gerade auch in den Bereichen, wo wir meinten, alles im Griff zu haben. Denn wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10. Abschluss der Bibelreihe, der Bibelarbeit, muss ich denn sterben, um zu leben? Das Wesen, das erste Thema war das Wesen der Sünde. Ich versuche an Gott vorbei mein Leben zu organisieren. Die Folgen sind der Schweinestall und der Tod. Das zweite war das Kreuz. Das Kreuz kennt keine Kompromisse, zeigt auch keine Verhandlungsbereitschaft. Es tötet. Der dritte Punkt, die Nachfolge. Wir können Jesus nur nachfolgen, wenn wir zuvor gestorben sind. Der vierte Punkt, Gemeinschaft, Sündenerkenntnis, Kreuz und Nachfolge sind Grunderfahrung des Christseins und führen uns in die christliche Gemeinschaft. Der fünfte Punkt, Dienst. Wer das von sich sagen kann, mein altes Ich ist mit Christus gestorben, der ist fit gemacht für den Dienst zu Gott hin und zu meinem Nächsten. Und der sechste, letzte Punkt, die Versuchung. Für echte geistliche Reife gibt es keine Abkürzung. Seid gesegnet. Es war für mich mal eine neue Erfahrung, so eine Serie fürs Internet bereitzustellen. Ich wünsche euch, dass ihr das Gehörte, das Gelesene, ehrlich, authentisch in eurem Alltag umsetzen könnt. Mit einem korrigierbaren Herzen und fröhlich im Reich Gottes unterwegs seid. Anregungen, Themen könnt ihr mich gerne wissen lassen. Seid gesegnet. Amen.